Worum geht's heute Morgen? Ich fürchte, es geht nicht um Weihnachten. Wäre eine kuschelige, es tut mir so gut, Predigt, so atmosphärisch, seelisch, wunderbar, angenehme Predigt erwartet heute, hat für heute Morgen, die Weihnachtsbotschaft so im Blick hat, den fürchte ich, muss ich ein bisschen enttäuschen. Es geht, wie gesagt, auch oder hauptsächlich auch um das, was ich in dem Buch beschrieben habe. Warum habe ich das gemacht? Also ich gebe ja ganz ehrlich zu, ich liebe es, Menschen zu beobachten. Insbesondere Christen. Und ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren Christen beobachtet. Das macht ja jeder, bloß ich gebe es zu. Und mir sind einfach ein paar Dinge aufgefallen. Natürlich auch bei mir, auch in meiner Geschichte. Und ich habe sie beobachtet beim Reden, beim Denken und Reden, beim Verhalten, zum Beispiel auch beim Beten. Und ich habe einfach was festgestellt. Und da habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und deswegen wird es heute Morgen für den einen oder anderen von euch wahrscheinlich auch herausfordernd. Manche werden vielleicht sogar staunen und ein paar werden sich vermutlich auch ärgern über das, was ich mit euch jetzt teile. Ich habe festgestellt, dass wir ganz grob, wir Christen, in zwei Denkkulturen zu Hause sind. Zwei Glaubens- und Denkkulturen. Und um diese zwei soll es heute Morgen gehen. Und ich habe den beiden einen Namen gegeben. Das ist nicht besonders intelligent, das gebe ich zu. Aber das hat sich im Gespräch übrigens mit dem Pfingstpastor so ergeben, diese zwei Begriffe, die ich seither eben in diesem Kontext benutze. Das eine ist die Kultur der Schuld. Das andere ist die Kultur der Ehre. Jetzt hat sich das hier verhakt. So, wir haben auch eine Folie, Folien. Es geht um diese zwei Kulturen, die Kultur der Schuld und die Kultur der Ehre. Und ich habe jetzt einfach unser Christsein ein bisschen daraufhin abgeklopft, durch Beobachtung. Jetzt könnte man euch zunächst mal einfach sagen, alles was Kultur der Schuld ist, ist böse und falsch. Und das andere, Kultur der Ehre, ist richtig und wunderbar. Das ist teilweise so, aber nicht generell. Ich bitte euch jetzt einfach, erwachsen selbstständig mitzudenken. Geht es? Ja. Müsstet ihr hinkriegen. Einfach zu überlegen, ist da was dran? Und wenn ja, was hat es für mich für Konsequenzen? Und übrigens, ich habe das alles selbst erlebt und ausprobiert. Das ist vielleicht die einzige Predigt in meinem Leben, die ich wirklich durchprobiert habe. Es ist wirklich tatsächlich so, dass ich diese Erfahrung mit der Kultur der Schuld auf der einen Seite und die Kultur der Ehre auf der anderen Seite gemacht habe. Und ich lade euch einfach ein, kritisch zuzuhören und gegebenenfalls darauf zu reagieren, wie auch immer. Wir beginnen mal, und ich habe das Ganze in ein paar Bereiche aufgeteilt. Übrigens, ihr braucht nicht mitschreiben. Ihr könnt nachher alle das Buch mitnehmen. Das ist alles drin. Das kostet normalerweise 9,95 €, für euch heute 10 Euro. Okay? Also, draußen liegt eine Tasche, da könnt ihr ohne wechseln, ist ja alles viel zu lästig, ne, mit dem Kleingeld. 10 Euro heute, genau. Also, erste Folie. Wir beginnen mit der Beziehung zu Gott. Nächste Folie. Ja. So. In solchen Thesen wird jetzt die ganze Predigt praktisch funktionieren. Ich nähere mich Gott als Geduldeter, sagt die Kultur der Schuld. Ich nähere mich Gott als Sohn oder Tochter. Ich habe einfach gemerkt, dass wir Christen oft nicht wissen, wer wir sind. Wir haben so eine Art manchmal an uns, dass wir uns schämen, mit Gott in Kontakt zu treten. Dass wir uns nicht trauen, nach dem Motto, naja, heute ist Gott wahrscheinlich gnädig und hört mir zu, nimmt mich an oder nimmt mich auf. Ihr habt wahrscheinlich schon 340 Predigten zu dem Thema gehört. Ich wollte es einfach mal andeuten. Ich nähere mich Gott als Sohn oder Tochter, ist eine ganz andere Herangehensweise an Gott als eben als Geduldeter. Übrigens, so verhalten wir uns auch manchmal untereinander. dass wir uns immer entschuldigen, wer wir sind, so quasi, entschuldige, dass ich auf der Welt bin, aber ich brauche gerade was von dir. Anstatt zu sagen, hey, ich bin ein Sohn oder Tochter. Die Bibel steckt vor allem das Neue Testament voll von solchen Bibelstellen. Ein paar nenne ich jetzt immer so, ihr könnt es ja nachher alles nachlesen. Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, was ruft er? Wer hat es zuerst gesagt? Du warst. Dann gibt es ein Geschenk.
Denkt wahrscheinlich alle, ja, hey, das wisst.
Also ab jetzt lohnt es sich mitzumachen, ja? Ich habe noch zwei CDs. Okay, entscheidend für unsere Nachfolge ist, dass wir wissen, wer wir sind. Nächste Folie. Die Kultur der Schuld denkt hauptsächlich in einer persönlichen Erlösungsebene. Ich und mein Jesus. Die Kultur der Ehre denkt in einer anderen Kategorie, ich habe eine intensive Reich-Gottes-Perspektive. Interessant ist nämlich, wenn wir mal die Bibel aufmerksam lesen, könnten wir feststellen, dass Jesu primäre Botschaft gar nicht die Erlösung ist. Er redet so gut wie gar nicht darüber. Aber worüber er zuerst und die ganze Zeit redet, ist das Reich Gottes. Es geht ihm ums Reich Gottes. Es geht ihm um etwas viel Größeres als um den Einzelnen. Oh, jetzt fängt es schon an. Ne? Natürlich ist der Einzelne wichtig in dem Reich Gottes. Aber Jesus spricht immer in einer viel größeren Dimension. Und er möchte, das ist mein Eindruck von uns, als Gemeinden, als Einzelne, sehen das sich danach, dass wir auch aufspringen auf diesen Zug, dass wir das Reich Gottes verkündigen und nicht so sehr meine persönliche Erlösungsbedürftigkeit. Übrigens, als ich zum Glauben kam, und das ist eigentlich immer noch so, hört man relativ oft, nimm Jesus als seinen persönlichen Erlöser an. Da habe ich mal nachgeguckt, wo das in der Bibel steht. Wer hat das gesagt?
Das ist schon laut, ihr müsst schon laut mitmachen. Ja.
Das kriege ich nicht. Okay. Natürlich, so viele ihn aber aufnahmen, gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Natürlich laden wir den Messias Jesus ein in unser Leben. Aber so der persönliche, für mich existierende Erlöser, Jesus, der ist schwierig in der Bibel zu finden. Jesus ist der Herr der Welt, ist der König aller Könige. Und er lädt uns ein, diese Herrschaft rauszuposaunen, wo es immer nur geht. Hauptsache mir geht's gut und ich komme in den Himmel, sagt die Kultur der Schuld. Wir werden das nachher noch ein bisschen vertiefen. Hauptsache das Reich Gottes wächst, sagt die Kultur der Ehre. Nächste Folie. So denken wir manchmal, ich muss Gott etwas geben, damit er mich annimmt. Das gibt natürlich hier keiner zu, gell? Kultur der Ehre sagt, Gott nimmt mich bedingungslos an. Das wissen wir natürlich. Aber ehrlich gesagt, ich beobachte manchmal ein bisschen was anderes. Auch bei mir. Ich denke immer noch, ich muss irgendwas bringen. Irgendwas, damit Gott noch ein bisschen lieber und gnädiger ist zu mir. Die Kultur der Erde braucht es nicht, weil sie weiß und im Herzen wirklich spürt und erfährt, es hat überhaupt keinen Sinn, Gott irgendwas zu bringen, weil nämlich alles gebracht wurde. Bedingungslos. Ja, wir bringen unseren Kindern eigentlich immer ein bisschen was anderes bei, auch wenn wir es nicht immer zugeben. Ja. Wenn du jetzt nicht, dann, ja, wir kennen die Sprüche, ja, wir kommen ja ohne diese sozialpädagogischen Spielchen gar nicht aus. Aber das setzt sich so in unserem ganzen Leben und auch Glaubensleben dann irgendwie fort. Wenn ich, dann Gott. Aber Gott sagt, nee, du hast nichts zu bringen. Das geht nicht, das ist alles getan. Bedingungslos. Das ist religiöses Gewichtheben, wenn man das versucht. Religion und damit die Kultur der Schuld sagt, bring und leiste. Kultur der Ehre sagt, nimm und lebe. Wir brauchen keine Methoden entwickeln, um uns ins rechte Licht zu rücken. Auch wenn wir uns 340 Mal am Tag schuldig fühlen, wir sind ins richtige Licht bereits gerückt worden durch Jesus. Nächste Folie. Stille Zeit ist dazu da, mich für den Tag orientieren. Ganz ehrlich, wer denkt das? Okay, ich mache solche Umfragen eigentlich nie. Deswegen jetzt auch nicht. Stille Zeit ist dazu da, mich für den Tag zu orientieren. Kultur der Ehre sagt, stille Zeit ist dazu da, Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich bin so zum Glauben gekommen, ich erzähle nachher noch ein paar nette, kuriose, nette Geschichten dazu. Als ich zum Glauben kam, habe ich die Leute gefragt, was muss ich denn jetzt machen? Die Frage war eigentlich nicht ganz legitim. Man hätte mir das schon sagen müssen, die Frage ist schon falsch gestellt. Aber ich habe es halt getan. Wenn man so etwas Neues erlebt, dann fragt man ja, was macht man jetzt? Ich will mal in den Fußballclub eintritt, was muss ich jetzt machen? Rechts, links oder was? So, was muss ich machen? Und dann hat es geheißen, um durch den Tag zu kommen, musst du jeden Tag stille Zeiten machen. Das war natürlich eine super Idee, ich habe das auch gemacht, sehr konsequent und sehr treu. Hat mir auch nichts geschadet, na, keine Angst, ist nichts Schlimmes dran. Jeden Tag sich mit Gott zu beschäftigen. Aber ich war total orientiert auf mein Leben, auf mich und das, was mich an den Tag erwartet. Erst in den letzten Jahren habe ich erkannt, dass stille Zeit, wenn man sie so nennen mag, in erster Linie dazu da ist, Beziehung mit Gott zu leben, zu pflegen. Und nicht orientiert an meinem Alltag, immer entlang zu fokussieren, wie kriege ich das heute alles hin, ja, und deswegen muss ich morgens möglichst viel mich vorbereiten. Stille Zeit, sich beschäftigen mit Gott, ist in erster Linie dazu da, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist der Unterschied von Kultur der Schuld, Kultur der Ehre. Kultur der Schuld ist übrigens hauptsächlich tatorientiert. Kultur der Ehre ist in erster Linie seinorientiert. Also sein, to be, we are human beings, not human doings. Also hier Beziehungspflege, dort reine Auftragsorientierung. Die nächste These entspricht dem, ich beginne den Tag mit dem Gedanken, was ist heute dran, sagt die Kultur der Schuld. Kultur der Ehre denkt, ich beginne den Tag mit dem Gedanken, ich bin Gottes geliebtes Kind. Das ist ja nicht falsch, dass man überlegt, was ist heute dran. Aber es ist wieder fokussiert auf meine Welt. Anstatt zu genießen und den Tag zu beginnen und sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Hallo Papa, wir beide werden heute einen super Tag miteinander erleben. Und nicht unbedingt, Herr, wie kriegen wir das heute hin? Sondern super, dass wir ein gemeinsames Team bilden. Ja? Seht ihr, das sind feine Nuancen. Das eine ist nicht falscher oder richtiger als das andere, aber das hier finde ich wesentlich entspannter. Überhaupt, das ist das Thema von heute. Entspanntes Christsein. Christsein in Freiheit. Christsein in Autorität. Die vielen Thesen habe ich jetzt weggelassen. Die könnt ihr alle nachlesen. Also, entscheidend zu diesem Thema und zur Beziehung zu Gott, da gibt es noch ein paar mehr im Buch. Entscheidend für das Christsein ist für uns, mit welchen Augen schaue ich? Mit welchen Augen schaue ich? Und worauf schaue ich? Das ist eigentlich ein Thema von der Predigt für sich, würde ich gerne mal machen, vielleicht hier wieder, bin ich wieder angelandet. Mit welchen Augen schaue ich? Und wohin schaue ich? Die Kultur der Schuld guckt grundsätzlich woanders hin als die Kultur der Ehre. Wir werden das noch sehen. Okay, nächster Bereich ist der Bereich der Selbstschau und der Wahrnehmung. Das heißt, wie nehme ich mich wahr? Wie definiere ich mich? Oder wie, ja, schaue ich auf mich? So, da machen wir gleich die erste These. Die Kultur der Schuld denkt, ich bin arm und brauche. Die Kultur der Ehre denkt, ich bin reich und gebe. Es gibt unglaublich viele Christen, die denken, sie sind arm und brauchen. sind ständig hilfsbedürftig, ständig fehlt irgendetwas. Und man denkt, man ist so arm, ich meine jetzt nicht finanziell. Ich kann nichts, ich habe nichts zu geben, ich habe nichts zu bieten, ich bin unattraktiv und so weiter. Also alle Negativbotschaften sammeln sich in der Kultur der Schuld. Aber die Bibel sagt uns was anderes. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ihr seid reich gemacht worden in ihm, in allem Wort zur Erkenntnis und Erkenntnis, sodass ihr keinen Mangel habt. 1. Korinther 1, 5 bis 7. Ihr seid reich gemacht. Ich bin reich. Ob du das fühlst oder erlebst, das ist ja nochmal was anderes. Aber die Bibel sagt uns, du bist reich und nicht arm. Und weil du reich bist, kannst du auch geben. Dich, deine Ressourcen, deine Gaben, deine Zeit, dein Geld, was auch immer. Christen in der Kultur der Schuld, die haben unglaubliche Schwierigkeiten zu geben. Ist unglaublich interessant, dieser Zusammenhang. Da könnte ich jetzt noch drüber, ach, ich muss aber weitermachen. Ich habe doch so viel Recht auf so viele schöne andere Thesen. Nächste Folie. Ja, das ist einer von meinen Favorites. Ich sehe mich als Sünder, der gerecht gesprochen wurde. Das ist ja, weggucken. Das ist ja zunächst mal etwas, was ja gar nicht so falsch ist, oder? Ja? So. Ich sage trotzdem, neutestamentlich, juristisch gesehen, ist es nicht richtig. Die Kultur der Ehre sagt, ich sehe mich als Gerechten, der auch sündigt. Worauf guckst du? Das Wort Gottes sagt uns, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser 4, 24, oder? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden. Wir sind als Kinder Gottes, wenn wir Jesus nachfolgen, nicht mehr Sünder. Juristisch gesehen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir nicht mehr sündigen. Deswegen, ja, wir sind gerecht gesprochen, gerecht, juristisch frei gesprochen. Das ist wie, wenn du aus dem Gerichtssaal rausgehst, freigesprochen wurdest und draußen auf der Straße stehst und denkst, ach, so schlecht war es ja nicht im Gefängnis. Da hat es gewisse regelmäßige Abläufe, da geht es einem eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das wäre so, wie wenn du als Freigesprochener zurückgehst ins Gefängnis. Wir sind Gerechte, nicht mehr Sünder. Ich verstehe den Unterschied, den Feinen. Alle anderen theologisch tiefgründigen Fragen an die Herren Pastoren, die hier so rumschwirren. Nächste Folie. Ich will euch auch, wie gesagt, ich könnte zu jedem dieser Themen ausführlich das in die Tiefe gehen. Was ich heute Morgen möchte, ich euch nur herausfordern, vielleicht auch ein bisschen provozieren, dass ihr nachdenkt. Oder besser gesagt, vorher denkt. Vordenkt, sozusagen. Okay. Gipfeln tut das Ganze in einem wunderbaren Lied von Paul Gerhardt. Ich liebe Paul Gerhardt. Er hat wunderbare Texte geschrieben. Ein Vers habe ich meine theologischen Probleme. Er löst es zwar auf, er geht ja in diesem Lied einem Psalm nach. Ich glaube, Psalm 91 war es. Aber hier wird es deutlich, ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Ich bin wenig niedriger gemacht als Engel, sagt uns die Bibel. Und mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich sehe euch mit lauter Krönchen sitzen, na? So sieht es nämlich aus. Der Herr allein ist König, das bleibt, das stimmt. Ich, ein ganzer Garten voll schöner Blumen. Die welke Blum war mal. Jetzt. Ja? Das ist die Wahrheit, wie ich sie zumindest empfinde oder entdecke. Die welke Blum, das ist dieses, ich bin arm, ich bin welk, ich bin nichts, ich bin... Kultur der Schuld. So, Jetzt gehen wir schon ganz praktisch in den nächsten Bereich, nämlich in den Bereich des täglichen Lebens als Christ. Das wird immer praktischer. So, die erste These lautet, ich will alles richtig machen. Stimmt's? Als Christ macht man alles richtig oder will es zumindest. Jetzt tut nicht so, als ob ihr das nicht tatsächlich so denkt. Ja, das ist doch nicht so, dass man das... Ich bin so, ich kenne mich, ja, ich rede von mir hauptsächlich. Ich will alles richtig machen. Was ist eigentlich ein Prediger, den man erwischt, wenn er Fehler macht? Oder ein Gruppenleiter oder ein Jungscharleiter oder eine Mama oder ein Papa. Ich will alles richtig machen. Die Kultur der Ehre sagt, ich will in allererster Linie die Ehre Gottes suchen. Es geht mir zuallererst um die Ehre Gottes, dass sein Lob vermehrt wird, sein Name erhoben wird. Das ist der Fokus, auf den ich hinzulebe. Und nicht, dass ich mich verkrampfe und versuche, keine Fehler zu machen. Natürlich machen wir automatisch das. Wir sind ja eigentlich gut erzogen. Man macht ja nicht bewusst was falsch. Aber wir denken oft, und das ist jetzt wirklich wörtliches Zitat in ziemlich vielen Gesprächen, die ich geführt habe, Leitgedanke, tu nichts, wenn du dir nicht sicher bist, dass Gott es will. Stimmt's? Wir fragen doch bei allem nach, will das Gott von mir? Das heißt, da steckt dahinter, ich möchte möglichst nichts tun, was Gottes Willen widerspricht. Das ist ja okay. Bloß es kann zu einer solchen Verkrampfung führen, dass wir vor lauter Fragen nach dem Willen Gottes erstens ihn nicht mal gar nicht wahrnehmen und zweitens gar nicht mehr tun. Wir kommen vor lauter, ich will nichts falsch machen, gar nicht mehr in die praktischen Abläufe des Christseins. Wir schneiden uns quasi sozusagen die Luft ab, weil wir dauernd Angst haben, einen Fehler zu machen als Gläubige. Ihr müsst mal gucken. Ich beobachte das ganz arg häufig. Also, der Blick weg von meiner Perfektion hin zur Ehre Gottes. Der nächste Punkt. Die Kultur der Schuld sagt, ich sehe das Problem. Es gibt so viele Christen, die sind so extrem problemorientiert, das ganze Leben dreht sich nur um Schwierigkeiten. Die gibt es natürlich, keine Frage. Ja? Ich will nicht sagen, dass man keine Schwierigkeiten haben darf oder hat. Die gibt es. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mich Tag und Nacht damit beschäftige, das heißt sie zu verinnerliche, oder ob ich mir erlaube, in der Kultur der Ehre zu denken und sage, ich sehe die Lösung. Ich weiß zwar noch nicht buchstabenmäßig genau, wie die Lösung aussieht, aber ich will mein Leben nicht gestalten lassen von der Problematik, sondern von der Lösung. Und deswegen holen wir uns auch Hilfe. Dafür braucht es übrigens Gemeinde. Das ist das Tolle. Ja, ich sehe ein Problem, ich habe ein Problem, was auch immer. Aber ich bleibe da nicht stehen und verharre da nicht, beschäftige mich nicht dauernd mit der negativen Seite meines Lebens, sondern suche mir jemand, wenn ich selber nicht hinkriege, und suche und schaue auf die Lösung. Das hat einen großen Vorteil, nämlich der Tag, das Leben wird entspannter. Wenn man die Lösung sieht, dann hat es einen unglaublich befreienden Moment. In der Praxis werdet ihr das und habt ihr das auch schon erlebt. Also diese Überhöhung der Problemorientierung auf der Kultur der Schuldseite ist stark zu hinterfragen. Wir kommen gleich noch dazu. Ganz praktisch, nächste Folie. Ich nenne das Problem Problem und ich fühle es auch so. Das habe ich gerade schon gesagt, ich fühle es auch so. Kultur der Ehre sagt, ich nenne das Problem Herausforderung. Und so fühle ich es auch. Bei einer Herausforderung mache ich mir nicht ständig Sorgen über das, was mich hält, sondern weil ich die Lösung sehe, bin ich herausgefordert, auch Schritte zu unternehmen. Die allerdings muss ich tun. Ja, immer die aussehen. Ja? Ich brauche mir keine Sorgen machen, das Ding wird irgendwann mal geklärt sein. Oder sagt Gott uns was anderes? Sagt Gott uns, dass er uns ein Leben lang unten hält, mit Problemen behaftet? Redet er von einem Leben in Niederlage und Sorge und Lasten? Die gibt es. Aber die dürfen uns nicht so gefangen halten. Näheres im Buch. Dann sagt die Kultur der Schuld, nächste Folie bitte, ich nehme meine großen Probleme und sage sie Gott, und jetzt der kleine Gag, der Unterschied, ich sage meinen Problemen oder Herausforderungen, welchen einen großen Gott ich habe. Ich spreche zu dem Problem, hey, mein Gott ist größer. Das ist ein Unterschied. Ich nehme meine Probleme und jeden Tag und bringe sie Gott und jeden Tag die gleiche Sache. Ja? Das ist Kultur der Schuld. Kultur der Ehre sagt, hey, Problem, mein Gott ist groß. Ich gebe zu, das bedarf ein bisschen Übung, das bedarf auch ein munteres Herz und vielleicht auch ein bisschen Glauben, aber das kann man trainieren. Ich habe das übrigens ausprobiert, ja. Man kann das trainieren. Vielleicht trainiert ihr das in euren Hauskreisen mal, so die ganzen Thesen durchmachen, seid ein halbes Jahr beschäftigt, wäre ja gut. Na wirklich, also das bringt wirklich was. Also mir geht es jedenfalls so. So, nächste Folie. Kultur der Schuld sieht eher Mangel und Defizite. Eine klare Fokussierung auf das, was mir fehlt. Die Kultur der Ehre sieht eher die Fülle und Gaben und freut sich daran. Übrigens auch, es kommt an einer anderen These, die werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ich freue mich auch an den Gaben anderer. Ich freue mich, wenn andere meine Geschwister Gaben haben, die ich nicht habe. Haben die schon das Geschäft? Ehrlich, ja, ich freue mich ehrlich, wenn ich manche Gaben nicht habe, dann müsst ihr das ja auch noch machen. Zum Beispiel basteln oder kreativ irgendwas, so gar nicht meins. Lass ich immer andere machen, das. Sie freuen sich, wenn sie... Na, okay, ihr wisst, was ich meine. So, also hier, Mangel, ich fokussiere mich auf das, was ich nicht habe und was mir fehlt. Und hier freue ich mich einfach an dem, was ich habe. Egal, wie viel oder wenig es sein mag. Übrigens, Kultur der Schuld ist unglaublich neidisch. Guckt immer auf den anderen, was die alles können und machen und so. Und die kommen gar nicht so weit zu denken, meine Güte, ich kann auch was. Egal, wenn es nur eine Kleinigkeit sein soll in deinen Augen. Schau auf das, was du hast, was dir geschenkt wurde von Gott und setz es ein in seinem Reich. Darum geht's doch. Es geht doch nicht um unsere Banalitäten, das was mir alles so schwerfällt und was mir so mangelt. Ja, es geht doch darum, dass wir das Reich Gottes bauen mit dem, was wir beitragen können. Deswegen hat Gott uns unterschiedlich gemacht. Deswegen ist die Gemeinde Gottes manchmal so bunt. Herausfordernd, aber bunt. Diese auch vorwiegend deutsche Kriegskrämerei, so alles immer so, so Befehl, und das ist problematisch. Ja? Ablegen, das ist Kultur der Schuld. Also ich brauche das nicht mehr. Philipper 4. Richtet eure Gedanken auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Mit anderen Worten, denkt positiv. Die Esoteriker, die haben uns das abgenommen. Die haben das geklaut vom Ursprung. Die sagen, positives Denken ist der Hit. Und ich sage, die Erfindung liegt bei Gott. Positiv denken ist nicht schlecht auf der Grundlage der Bibel. Positiv denken über mich, jawohl, ich bin ein Sohn und Tochter Gottes und ich habe etwas beizutragen in dieser Welt, im Reich Gottes, was nur ich kann. Mach es. Nächste Folie. Ich frage zuerst, wie komme ich klar, Kultur der Schuld. Ein unglaublich verbreitetes Phänomen. Wenn man bloß in Hauskreisen, ich habe Hauskreise untersucht, ich komme ja ganz Baden-Württemberg rum und frage überall, wie läuft es in deinem Hauskreis? Ihr glaubt nicht, was man da alles hört. Ein Frust ohne Ende in ganz Baden-Württemberg. Und alle sagen mir, ausnahmslos alle sagen mir, das ist genau der Grund. Die wollen immer nur ihre Dinge besprechen, die seit 2, 3, 5, 10 Jahren die gleichen sind. Die wollen immer nur wissen, wie komme ich klar. Die Kultur der Ehre fragt, wie wird das Reich Gottes existent? Ihr merkt schon, das ist nichts anderes wie die Haltung Jesu. Jesus hat immer darauf geachtet, wie wird das Reich Gottes existent. Er hat sich nicht um seine Wehwehchen gekümmert, oder? Er hat immer nur gegeben und er hatte Wehwehchen jede Menge. Vor allem am Schluss. So, er hat gedient, er hat sich hingegeben für das Reich Gottes, mit dem, wie er war. Und er war genauso in allen Dingen so versucht wie wir. Er war total durch und durch Mensch. Aber wenn er einmal gesagt hat, Leute, heute tut mir alles weh, lass mich doch in Galiläa bleiben, was will ich nach Jerusalem? Ja? Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist die biblische Formulierung dessen. Ich achte alles für Unrat, ja. Gibt es noch kräftigere Worte? Das ist Kultur der Ehre, ja. Nicht auf sich schauen die ganze Zeit. Die nächste These lassen wir weg, überspringen wir. Die nächste dann. Genau. Bevor ich als Christ etwas bewirken kann, muss ich mich erstmal selbst finden und meine Identität entdecken. Das ist so ein totaler Hype seit etwa 2005, 2006 kam diese Identitätswelle ins Reich Gottes. Ja. Entdecke deine Identität. Wenn das wirklich so gemeint wäre, wie ich es zumindest definiere, dann wären wir da in 10 Minuten fertig. Weil unsere Identität ist eindeutig geklärt. Was darin da versteckt ist, man muss sich erstmal selbst finden, selbst entdecken, bevor man irgendwas im Reich Gottes tun kann. Ich frage mich ganz ernsthaft, was hat Jesus sich wohl dabei gedacht, als er Petrus berufen hat? Der Petrus, hau mal her, dein Charakter hat eine gewisse Problematik. Du bist schneller mit dem Mund als mit der Tat aufbrausend. Wir müssen erstmal hingucken auf deine Identität und schauen, dass du das ganze Ding in den Griff kriegst. Und dann werden wir mal gucken, wie wir miteinander das Evangelium verkünden. Und Petrus verließ seine Netze und folgte ihm nach. Kein Kurs vorher, keine Identitätsfindungsphase. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Ich gebe ja zu, dass es durchaus schlau ist, sich über sich selber Gedanken zu machen, wie man tickt, wie man wurde, welche Muster und Verhaltensweisen man sich antrainiert hat durch unsere Erziehung und so weiter. Die Seelsorger wissen da viel besser Bescheid. Aber ich muss nicht, um das Reich Gottes zu bauen, und das geht in erster Linie, ich muss nicht Kurse oder Dinge durchmachen, wo ich meine Identität entdecke, die steht fest, sondern ich sehe es gerade andersrum, im Gehen. Petrus hat im Gehen, im Handeln, im Zugucken entdeckt, wie er ist. Und wurde von Jesus auch hier und da kritisiert, ne? Oder zumindest darauf aufmerksam gemacht. Also, lasst uns mit der Identität Gottes gehen und diese ganze Selbstfindungsgeschichte verkürzen. So, jetzt wage ich mich noch in ein Gebiet hinein, das ist extrem heikel. Spätestens jetzt werden die Tomaten meistens gezückt. Es geht um den Bereich des Gebets. Ich stoße es nur kurz an, ich bin ja nachher auch schnell wieder weg. Aber ich wage es trotzdem. Ihr lest einfach im Buch nochmal genauer nach, wie ich es eigentlich meine. Also, okay, es geht los. Erste These. Kultur der Schuld bittet Gott um Dinge. Die Kultur der Ehre nimmt die Dinge von Gott an. Dahinter steckt folgender Gedanke. Wir denken immer oder oft, irgendetwas gibt's noch nicht. Und deswegen muss ich darum beten. Stimmt's? Stimmt. In meiner Bibel, also ich habe sie so verstanden, das ist wahrscheinlich der Punkt, wo der Bernd sagen würde, man muss nicht allem zustimmen. Okay, kann ich mitleben. Ich lese aus der Bibel heraus, an mehreren Stellen, die sind alle aufgelistet im Buch, alles ist bereits geschenkt. Übrigens, eine von den bekanntesten Stellen, damit entwaffnet man immer fast alles, Matthäus 6, 33. Da geht es ja um die Dinge, die fehlen. Jesus war zu sagen in einer Umgebung der Armut, der Hoffnungslosigkeit, der Orientierungslosigkeit, der Unterdrückung, der Tyrannei, des besetzten Staatsgebietes, wagt Jesus sagen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und das alles, worum du dich gerade kümmerst, das, worum du, wo du schlafen sollst, was du essen sollst, was du anziehen sollst, das wird dir alles geschenkt. Aber wir tun immer so, als ob es das nicht gäbe. Wenn wir nach dem Reich Gottes zuerst trachten, dann werden uns die Dinge des Alltags geschenkt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich, einer von Gründen, warum ich persönlich aufgehört habe, für mich zu beten. Für Dinge, die mir scheinbar fehlen. Ich mache es eigentlich eher gesagt so, wie, könnt ihr euch das voll euch vorstellen, Internet-Einkauf, blöde Idee übrigens, vor allem im Buchhandel, ganz blöde Idee. Aber ihr denkt einfach mal, im Internet, wenn ihr einkauft, gibt es ja so einen Warenkorb, stimmt's? Und der Warenkorb, da legt man dann die Dinge rein, so, klick, 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 und irgendwann geht man zur Kasse, bezahlt und dann kommt's an. So, das ist so die gängige Übertragung, wie wir oft Gebet sehen. Ich gehe davon aus, dass der Warenkorb bereits gefüllt ist, wenn ich da reingehe in den Laden. Der steht praktisch schon voll und ich klicke einfach nur und sage, ich nehme das jetzt an, demütig, dankbar, aber in dem Bewusstsein, ein von Gott beschenktes Kind zu sein. Da können wir jetzt noch theologisch, biblisch unglaublich tief graben. Andere Stelle können wir gerne machen. Bitte wo?
Ihr habt es nicht, weil ihr nicht darum bittet.
Ja, das ist Jakobus.
Hallo?
Das ist Jakobus, da geht es aber um eine ganz bestimmte Sache. Das stimmt, die eine Sache, wo in Weisheit fehlt, die fehlt da in dem Moment. Genau. Das ist die einzigste Stelle, die ich im Neuen Testament gefunden habe. Ja, ja, klar. Passt schon. Ja, ja. Es gibt ganz viele, man könnte, also, ich bin noch ein Weilchen da, wir können uns gerne noch darüber unterhalten. Keine Frage. Mir geht es bloß darum, herauszufinden, dass wir oft Gott als einen willkürlichen Gott sehen, der uns allein lässt und wir bitten und bitten und bitten. Ich, für mich, habe entdeckt, was mich betrifft, ich rede nicht von Fürbitte, ich rede nicht vom Gebet für andere, ich rede die Dinge, die mir fehlen, die spreche ich dankbar aus. Also, man kann jetzt nochmal die nächste Folie, macht es ja ein bisschen praktischer, sehen, ich, zum Beispiel, Herr, lass mich zu dir kommen. Das ist zum Beispiel so ein typisches Gebet der Kultur der Schuld. Oder Herr, lass mich dich anbeten. Lass mich, kürzlich habe ich gehört in einer Gebetsgemeinschaft, lass uns die Ohren öffnen. Da denke ich immer, was steckt denn da eigentlich von Gottesbild dahinter? Als ich weiß schon, was da von Geist dahinter steckt. Die Formulierung ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, was ist in unserem Herz. Ich will dich anbeten. Ich bete dich an. Ich will dich erkennen. Und ich komme zu dir. Ich tue es einfach, weil es Gott mir erlaubt. Man kann allgemein sagen, Kultur der Schuld stellt viele Fragen und ist sehr unsicher. Kultur der Ehre trifft Entscheidungen und handelt entsprechend den Maßgaben und der Fülle Gottes. Oder zum Beispiel, Herr, hilf mir, deine Richtlinien zu befolgen. Natürlich ist Gott ein Gott der Hilfe. Woher kommt uns Hilfe? Natürlich ist Gott ein Gott der Hilfe. Aber ich glaube einfach, dass Gott oder dass er uns seine Hilfe grundsätzlich, dass sie grundsätzlich bereitstellt. Ich würde zum Beispiel beten, ich will deine Richtlinien befolgen und nehme deine Hilfe jetzt dankbar an. Das ist eine andere Haltung. Versteht ihr? Okay. So, jetzt noch eine Minute. Wir überspringen, nächste Folie. Nochmal. Könnt ihr alles nachlesen. Nochmal. Genau, ganz kurz noch. Ich lese die Bibel zunächst als Vorschriftenkatalog und Gebrauchsanweisung. Die Kultur der Ehre sagt, ich lese die Bibel als Entdecker von Gottes Natur. Ich lese die Bibel als Meisterwerk dessen, was Gott sich ausgedacht hat und wie er mich sieht, wie er diese Welt sieht und wie er sie bauen will in der Zukunft. Natürlich gibt es Gebote Gottes, die gut sind, sie zu halten. Aber wenn wir in erster Linie gebotsorientiert oder leistungsorientiert die Bibel lesen, dann werden wir nicht aus dem Gefängnis rauskommen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, die Gebote Gottes zu halten. Natürlich. und sie auch zu lesen. Natürlich, ich sage auch super, wenn wir die Bibel lesen, unbedingt, möglichst täglich. Ich mache es auch nicht, gebe es ja zu. Aber wenn ich die Bibel lese, will ich zuerst mal entdecken, Herr, was für ein Reichtum ist da drin für mich, für meinen Nächsten, für meine Frau, für meine Gemeinde. Hier habe ich den Eindruck, die Bibel drückt uns auf den Kopf, und hier habe ich den Eindruck, die Bibel hebt uns hinein in die Welt, die wir brauchen, die Jesus braucht. Eine Bibelstelle hätte ich da noch, Jeremia 31, aber könnt ihr dann vielleicht nochmal selber nachlesen. Die nächste Folie bitte, die ist auch so ein kleiner Unterschied. Kultur der Schuld sagt, ich strebe nach Bibelwissen, und hier die Kultur der Ehre strebt nach Bibelerleben. Das ist natürlich super, wenn man viel weiß in der Bibel. Ich bin ja selber so ein Freak, der möglichst alles genau wissen will. Übrigens die nächste Jahreslosung mit dem Glück. Super interessant, was da im Hebräischen steht. Ich habe da bestimmt bald eine Auslegung dazu. Also ich bin auch so ein Typ, der gern wissen will, was steht da. Aber Wissen allein macht mich noch nicht reich. Wissen allein macht mich noch nicht zu einem Nachfolger Jesu. Das Wort tun, es zu erleben, zu sagen, Herr, das stimmt, was in deinem Wort steht. Ich erlebe es, und ich erlebe es gerade nicht, aber ich will es gern erleben. Das muss doch klappen, was du da schreibst. Das kann doch nicht einfach bloß blanke Theorie sein. Oder wenn ich eine Bibelstelle lese, die mich überfordert scheinbar, dann denke ich, okay, klammern wir mal aus, reißen wir gern raus. Ja, zum Beispiel diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. Das ist immer so eine Stelle, die in den meisten Bibeln schwarz ist. Ja, geschwärzt ist, ja, größere Dinge als Jesus tun, ja, das ist etwas unangenehm. Aber ehrlich gesagt, das nützt mir nichts, wenn ich es weiß, dass es so ist. Ich möchte es gern erleben, bin weit weg davon. Aber ich möchte es unbedingt. Du lernst nicht schwimmen, wenn du das Wasser anguckst. Okay. Eine Bibelstelle noch, da haben wir den Bereich der Bibelarbeit abgedeckt. Zwei Folien weiter, bitte. Nochmal eine. Das hat zum Beispiel eine ganze Generationen geprägt, Kultur der Schuld. Die Übersetzung nach Martin Luther, der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wer kennt den Vers? Wer glaubt den? Das ist ein tragischer Übersetzungsfehler von Martin Luther. Wahrscheinlich hat er seine eigene Biografie mit übersetzt, aber er hat in diesem Fall der Welt wirklich keinen Gefallen getan. Die ganze Christenheit denkt und glaubt, dass Gott uns Lasten auferlegt. Und im Urtext, im wörtlich übersetzt, heißt es, Tag für Tag trägt er unsere Last. Ja, er ist unsere Rettung. Das ist doch ein Unterschied. So sind wir geprägt. Es hat ganz viel mit unserer, mit der Kirche gemacht. Der Herr belastet uns, aber hilft uns auch. Damit wird ganz, ganz viel erklärt und auch entschuldigt. Aber das ist und solche Bibelverse, die saugen Leute aus der Kultur der Schuld sehr gerne auf. Aber es ist einfach nicht richtig. Das heißt, wenn ihr die Bibel lest, versucht sie gründlich zu lesen. Und wenn ihr mit was nicht klarkommt, da gibt es ja Menschen, die es vielleicht verstehen oder die euch helfen können. Er trägt unsere Last. Das ist doch ein himmelgroßer Unterschied, als ob Gott ein Gott ist, der uns Lasten auferlegt. Jedenfalls steht es nicht da, diesem oft zitierten Vers. So, eine Sache noch. Und der Rest lest ihr bitte nach. Meine Lieblingsthese, die hat was mit dem Umgang miteinander zu tun. Und da bitte ich euch selber mal, euch zu beobachten, das passiert jedem x-mal am Tag. Die lautet, ich denke häufig darüber nach, was andere über mich denken. Ich vor allem schwäbisch. Wenn Kehrwoch nicht gemacht ist. Ja. Wer war das mit der Kehrwoch da? Was denken Not leid? Ja, und wir haben das in unserer christlichen Denkkultur einfach übernommen. Was denkt der andere über mich? Die Kultur der Ehre sagt, raus aus den Köpfen anderer. Josef, was hast du in meinem Kopf zu suchen? Ja? Da könnte ich zum Beispiel hier nicht stehen und solche provokativen Sachen machen. Wenn ich mir dauernd Gedanken machen würde, was denkt er jetzt über mich? Ehrlich gesagt, ist mir egal. Mir ist nicht egal, was ihr zu mir sagt. Ich bin offen für Kritik und klar und Reflexion, ist ja keine Frage. Aber ich mache mein Leben nicht abhängig davon, was andere über mich denken. Das ist das Hauptbremspedal der Christenheit. Raus aus den Köpfen anderer. Ihr habt nichts zu suchen da. Okay? So. Was sagt man bei euch jetzt? Amen oder Schluss? Oder? Amen. Thank you.